So, genau. Heute starten wir das Thema, wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Und die erste Bibelstelle dazu steht im 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 17. Genau. Dort lesen wir, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also, wenn jemand Christ wird, wenn jemand zu Christ wird, dann ist es eine neue Schöpfung. Wie wird man Christ? Wie wird man in Deutschland Christ? Was verbindet man mit Christsein? Manche sagen vielleicht, Christen, das sind doch die Leute, die nett sind. Also es gibt aber auch nette Atheisten, oder?
Gibt es auch.
Oder die, die fromm sind, oder die, die weiß ich nicht. Ja? Also es gibt so.
Für die allgemeine Form, denke ich mal, man wird in einer christlichen Familie geboren, die halt evangelisch oder katholisch sind, und dann ist man damit.
Also Christ geboren, ja. Mhm. Genau, das könnte man auch damit verbinden. Oder christlich aufgewachsen, wie du gesagt hast. Oder
getauft
als Baby oder christlich erzogen. Oder Oma war gläubig. Ja? Und dann, das sind so Dinge, die man da irgendwie assoziiert damit. Manche Leute würden sagen, ja, ich glaube an Gott. Die Frage ist, macht das alleine an Gott glauben einen gleich zu Christen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ist Christus nicht nur Gott, sondern ist er mein Gott, ist er mein Herr? Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, so wie die Bibel es beschreibt. Und was Paulus hier in dem 2. Korinther beschreibt, er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Also wenn du, da ist eine Veränderung, da ist ein Umbruch, da ist ein Vorher und ein Nachher. Da ist ein altes Ich und ein neues Ich.
Alte, jak powiem to po prostu, to przetłumaczę.
No, sagt das schon noch.
Stare przeminęło, a nowe nastało.
Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Ja, ja, das ist so, wie das beschrieben wird. Ja? Hier von Paulus. Ich würde sagen, Christ ist man, wenn Christus mein Herr ist, mein Chef ist, und wenn ich eine lebendige Beziehung zu ihm habe, wenn ich mich bewusst für ihn entschieden habe. Wann ist man Christ? Da wären wir wieder bei der Frage Babytaufe und ähnliches. Seit wann ist man Christ? Ich glaube, manche Leute, die können einen ganz bestimmten Punkt benennen. Sagen hier 2. Oktober so und so, ganz genau. Andere Leute, die können wirklich sagen, da und da war mein Leben ohne Gott, dann habe ich Gott kennengelernt und jetzt ist mein Leben mit Gott, und vielleicht ist es sogar noch ein krasser Unterschied. So, früher war ich kriminell, heute habe ich Familie und bin ein guter Mensch. So ganz krass Gegensätze. Bei Paulus, er hat Menschen fast umgebracht, ja, also hat Menschen ins Gefängnis gezerrt und Christen verfolgt, und dann wird er zu, der Saulus wird zum Paulus, zu jemandem, der Christen beschützt, der Menschen dazu, davon überzeugt, Christ zu werden. Also diese, man sagt, 180-Grad-Wende, und noch nicht mal freiwillig, sondern Gott ist ihm begegnet und er merkte, das, was er macht, ist falsch, und er drehte, veränderte seinen Weg. Er war auf dem Weg.
Ist da egal, was du machen gestern und wenn du machen heute, als Gott, wenn du kommst und Gott.
Genau, also wenn du zu Gott kommst, Gott schaut nicht auf das, was vorher gewesen ist, sondern er schaut auf das, was kommt. Aber es gibt genauso Menschen, die sagen, ich kann das gar nicht so bezeichnen, wann das so gewesen ist. Ich sehe das eher wie als ein Prozess. Da habe ich das erkannt und da habe ich das erkannt und da habe ich das erkannt, und es war ein Prozess. Oder ich gehöre zum Beispiel zu einer Generation, ich bin 2. Generation in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen. Ja, ich sag, meine Eltern, die haben sich mit 20 für Jesus entschieden, und es war radikal, das war eine große Veränderung, das war auch in der Familie ein großer Unterschied. Und dann aber wir Kinder, wir sind da schon aufgewachsen, es gab immer Hauskreis bei uns zu Hause, es kamen jede Woche, Donnerstag oder was, Menschen zum Gebet bei uns nach Hause. Wir haben die Leute manchmal mehr beten wie reden gehört. Gemeinde war meine Familie. Man sagte, es klingt im Deutschen komisch, aber wir sagten bei uns Onkel und Tante zu Leuten, die ja nicht blutsverwandt mit uns waren, aber sie waren ja tatsächlich dann unsere Verwandtschaft, weil aufgrund dessen, dass du Christ geworden bist, warst du automatisch ausgeschlossen aus deiner normalen Verwandtschaft. So ähnlich wie wenn man im Islam konvertiert, ja, dann existierst du nicht für deine eigentliche Familie. Also ich kann es eher sagen, ich habe das alles erlebt und trotzdem gab es in meinem Leben einen Moment, wo ich sagen kann, so mit 13, mit 14 Jahren, ich habe gesehen, was meine Eltern machen und wie sie das leben. Und es war für mich die Frage, ist das meins, weil meine Eltern das machen? Oder ist das mein Glaube, weil ich das auch so machen würde? Und es war für mich so ein Suchen nach Gott. Ich bin nie irgendwie großartig ausgebrochen. Aber ich habe angefangen, Gott zu suchen. Und was ich erlebt habe selber, war, dass Gott, wie soll ich sagen, er hat mir in bestimmten Situationen gewarnt, wenn ich davor war, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Einfach so eine Nachdenksekunde, wo er gesagt hat, du bist gerade dabei, dich zu entscheiden und ich würde dir dazu raten, aber du kannst ja machen, wie du es willst. Und einfach diese Gedanken, dass ich merkte, da kommt einer und sagt erstmal so, stopp, denk mal drüber nach. War für mich so mein Reden Gottes in dieser Zeit, wo ich merkte, Gott hat Interesse an meinen Entscheidungen, Gott hat Interesse an meinen Gedanken. Wie krass ist das denn? Also ihm ist es nicht egal, was ich entscheide, wie ich lebe, sondern er gibt mir sogar so Bedenkpausen. Heute habe ich meine Ehefrau, die macht das manchmal auch, ja. Ich will eine Entscheidung treffen und bin davon begeistert und die sagt, Moment mal, denk mal drüber nach. Hast du das und das schon beachtet? Und als Teenager war das so eine meiner Gotteserfahrung, wo ich gesagt habe, okay, es gibt ihn und er ist echt. Und dann habe ich mich entschieden, für mich, nicht weil meine Eltern es wollten, sondern für mich. Dann habe ich mich auch taufen lassen mit 14, bin dann in die Gemeinde aufgenommen worden, bin dann Mitarbeit reingekommen. Mit 17 bin ich dann weg von meinen Eltern in die USA. Und da war ich weg von Eltern, weg von Gemeinde, weg von allem. Und ich konnte alle Entscheidungen so treffen, wie ich wollte, unabhängig von ihnen. Und das war eigentlich meine noch intensivere Zeit mit Gott, wo ich viel Möglichkeit hatte, allein in den Wald zu gehen, zu spazieren, zu beten. Das war auch eine Sache, die mich zu Gott näher gezogen hat, wo meine Beziehung intensiv wurde. So viel Zeit, wie ich damals für Gott hatte und mit Gott hatte, habe ich seitdem nie wieder gehabt. Also das kann auch eine Sache sein, die euch, die jeden im Glauben voranbringen kann, einfach so Auszeiten mit Gott, ja? Oder mal alleine zu sein mit Gott und einfach sich mit ihm viel beschäftigen, Zeit verbringen, das ist da sehr, sehr hilfreich. Im Johannesevangelium 1,12, ich lese es vor, dort steht, all denen jedoch, die Jesus aufnahm, die Gott aufnahm und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also hier wird davon gesprochen, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Die Bibel beschreibt die Beziehung zwischen uns und Gott einerseits mit diesem Bild Eltern-Kind und dann gibt es aber auch Bilder von Gott ist unser Bräutigam und wir sind die Braut, also eher so ein Ehebild. Ja, wir hatten darüber schon mal gesprochen, ja, warum dürfen wir in Liedern singen, ich begehre dich oder du bist mein Ein und Alles oder mein Herz gehört dir. Das sind doch so Liebesbekundungen, die würde man, die macht meine Tochter mir gegenüber momentan, ja. Oder so, Papi, ich würde dich heiraten und du bist mein Liebster, so, ja. Das ist gerade so, hat sie den Trend. Aber die Bibel beschreibt genauso, wie Gott über uns denkt und wie Leute, zum Beispiel der Psalmist David, wie er über Gott dachte. Also sie versuchen das zu umschreiben, ja. Das ist, finde ich, so ein Versuch, Gott als Vater, wenn es ein positives Bild ist, ja. Die Bibel sagt aber genauso, dass Gott auf die Menschen aufpasst, wie eine Henne auf ihre Küken aufpasst. Also eigentlich so ein sehr mütterliches Bild, ja. Also Gott als die Mutter, die Kinder sammelt und sie wärmt und schützt, ja. Wie so die Henne, die auf den Eiern hockt, ja. Und da ja nichts drankommt. Also es gibt auch diese mütterlichen Beschreibungsversuche. Letztendlich sind das alles Versuche, dass wir sagen, Gott möchte Nähe zu Menschen haben, er möchte nahbar sein und er ist an einer persönlichen Beziehung mit uns interessiert. Genau, und wenn wir Gott aufnehmen, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir sagen, Jesus, bitte komm du in mein Leben, dann werden wir ein Kind Gottes. In einem der Alpha-Kurse oder in den meisten Alpha-Kursen gibt es am Ende einen Fragebogen und in dem Fragebogen steht eine Frage und zwar heißt die: Hättest du zu Beginn des Alpha-Kurses dich als Christ bezeichnet? Ja? Und die Fragen werden oft sehr ehrlich beantwortet und ich lese euch mal so einige Antworten von Menschen. Zum Beispiel eine Antwort ist: Ja, aber ohne die Erfahrung einer echten Beziehung zu Gott. Oder jemand hat gesagt, ja, so in der Art. Oder höchstens in Anführungszeichen. Oder ich bin mir nicht sicher. Oder so ungefähr. Oder ja, obwohl im Rückblick eher nein. Also Menschen, die sagen, am Anfang des Alpha-Kurses war ich da eher auf Distanz und später hat sich das entwickelt. Und dann natürlich die Frage, wenn wir jetzt haben jetzt gerade von dem Bild Sohn und Vater gesprochen, meistens wissen die Kinder, wer ihr Vater ist. Ne? Also, und jetzt auf das Ehebild übertragen, also wenn jetzt irgendeiner von euch zu meiner Frau gehen würde oder sie anrufen würde nach dem Vortrag und fragen würde, Alina, bist du eigentlich mit Sebastian verheiratet? Wir hatten ja vorhin so eine Frage hier so im Raum, ne? Und dann würde meine Frau antworten, ja, aber ohne die Erfahrung einer echten Beziehung. Oder ja, in gewisser Weise ja. Oder naja, in Anführungszeichen. Oder ich bin mir nicht sicher. Oder so ungefähr. Oder ja, obwohl im Rückblick eher nein. Also, wir merken, wenn das ist nicht das, was wir uns wünschen, ne, diese Antworten. Wir wünschen uns so wie am Altar, ja, oder ja, mit Gottes Hilfe, so dieses klare Bekennen und Bekunden. Wir gehören zu Gott. Und Gott wünscht sich eben diese nahe Beziehung. Und dann wünscht er sich natürlich auch diese Klarheit und diese Bestimmtheit, dass du sagen kannst, klar gehöre ich zu Jesus, klar gehöre ich zu Gott. Und ich glaube, dass er möchte, dass wir dorthin wachsen. Ja, ich glaube, dass es ein Prozess ist. Und ich glaube aber auch, dass es in unserem Christenleben Momente gibt, wo das geprüft wird. Ja, nehmen wir Situationen von Krankheit von Menschen, die uns nahe sind und dann erlebst du das und dein Gottesbild ist gerade dadurch erschüttert. Oder du erlebst Leid selber oder in deiner näheren Umgebung und dann ist auch so eine Beziehung dadurch kann durcheinander kommen. All das passiert, aber Gott sagt, eigentlich will er, dass wir klar wissen, er möchte eine Beziehung zu uns haben und er will auch, dass wir klar zu der Beziehung zu ihm stehen. Ich weiß nicht, ob ihr dadurch Nachteile erlebt in eurem Alltag. Gerade vor kurzem gab es ja in den Nachrichten dieses schrecklichen Bericht aus den USA, wo da ein Amoklauf war, ich weiß nicht mehr, ob das in der Schule oder in der Universität und die Berichterstatter sagen wirklich, da ist ein junger Mensch mit einer Maschinenpistole in den USA in dieses Gebäude eingedrungen und hat gesagt, wer ist Christ, bitte die Hand hoch. Und wer die Hand hochgehoben hat, wurde von ihm erschossen, die anderen wurden in Ruhe gelassen. Also das ist natürlich schon, ja, so ähnlich wie jemand fragen würde, ist das deine Frau, ja? Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, keine Ahnung, wer das ist, kenne ich nicht, ist mir dazugelaufen, oder wir saßen zufälligerweise nebeneinander, oder jawohl, so ist es, ne? Mit allen Konsequenzen. Also Gott wünscht sich, dass wir wissen, zu wem wir gehören, und er wünscht sich auch diese Klarheit. In der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, dort können wir nachschauen, die Seite muss ich selber erst spicken, aber ich gucke jetzt erstmal hier in meinen Kurzspickzettel. Offenbarung 3, Vers 20 ist auf der Seite 956.
Das ist ziemlich das letzte Buch der Bibel. 956, Offenbarung 3, groß und klein.
Offenbarung 3, Vers 20. Genau. Dort steht, Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Hier spricht Gott davon, dass er sagt, er,
schön, dass wir hier eine Tür haben, ja. Stell dir mal vor, Gott steht an der Tür zu deinem Leben. Der krasse Unterschied zu dieser Tür ist, dass da keine Klinke ist. Es gab sogar einen berühmten Maler, der das genau so gemalt hat. Und es gab Leute, die sind gekommen und haben gesagt, dein Bild hat einen Fehler. Und er sagte, ja, warum? Er sagte, ja, weil da ist keine Türklinke. Und er sagte, ja, aber genau so denkt Gott über die Beziehung zu uns nach. Er ist an dieser Tür zu unserem Leben und er klopft an. Aber nur du kannst von deiner Seite diese Tür aufmachen. Du kannst aber genauso diese Tür ignorieren und diese Tür zulassen. Dann kommt er aber auch nicht rein. Und dann kannst du auch nicht davon sprechen, mit ihm in Beziehung zu sein oder ihn zu kennen oder dass er täglich bei dir ist. Also diese Entscheidung ist ganz wichtig. Ich glaube, dass es stimmt, dass jemand mal gesagt, dass im Leben von jedem Menschen Gott mindestens 2-3 Mal anklopft. Also, dass diesem Menschen bewusst klar ist, es gibt Gott und Gott hat Interesse an ihm und Gott klopft an. Und dieser Mensch hat die Möglichkeit zu sagen, ich mache diese Tür auf und ich gucke es mir an oder ich mache diese Tür auf und ich gebe Gott eine Chance. Dieser Mensch hat aber genauso die Möglichkeit zu sagen, lass mich bloß in Ruhe damit. Und ich glaube auch, dass Gott weiß, wie er anklopfen muss, damit wir Menschen es verstehen. Das kann in unserer Jugendzeit sein, das kann auf dem Sterbebett sein. Wäre natürlich besser, wenn es noch nicht erst auf dem Sterbebett ist, damit wir noch auf der Erde Zeit mit Gott verbringen können, mit anderen Menschen, die Gott kennen. Aber ich glaube, dass es eben so ist, dass Gott anklopft, wie das hier beschrieben wird. Das ist quasi sind die Tatsachen aus dem Wort Gottes, wie Gott das macht. Er klopft an und wir haben die Möglichkeit, die Tür aufzumachen oder eben die Tür nicht aufzumachen. Aber er ist ein Gentleman. So wie ich Gott von der Schrift her sehe und verstehe, ist er ein Gentleman. Der wird bei dir nicht die Tür einbrechen. Der wird die Tür nicht aufknacken. Gut, bei Paulus ist es so eine Frage. Ja, Paulus war für mich eher so ein Terrorist. Ja, und den Terroristen, den hat Gott, den hat Jesus vom Pferd runtergeworfen. Ja, also damit er mal blind wird. Und nachdem er blind wurde, hat Gott sich das Hild gemacht und gesagt, das, was du gemacht hast, ist völlig falsch. Also das kann Gott auch. Ja, also es ist nicht immer so nett wie ohne Tür und Gott wartet. Genau. Also Holman Hunt, falls es jemand interessiert, war dieser Maler, der dieses Bild gemalt hat, ohne Türklinke. Es gibt Versprechen, die Gott uns gibt. Und, zum Beispiel, und diese Versprechen sind in seinem Wort, sind niedergeschrieben. Und ich finde, es ist ganz wichtig, wenn jemand dir Versprechen gibt, dass man sie irgendwo festhalten kann. Also zum Beispiel in einer Ehe gibt es das Eheversprechen. Ja? Wo man weiß, okay, da habe ich was gesagt, da habe ich so bestimmte Worte ausgesprochen, dazu stehe ich. Manche, die wollen es ganz genau wissen, die machen halt noch einen Ehevertrag und da gibt es dann noch mehr Versprechen und noch mehr Sachen, die geklärt sind. Und falls man es irgendwie vergisst, dann kann man dieses Dokument wieder rausholen oder du möchtest deinen Willen erklären, dann schreibst du ein Testament. Und wenn dann irgendwie alle das ein bisschen vergessen haben und die Frage ist, wer kriegt jetzt eigentlich was und wie ist es aufgeteilt, dann holt man dieses Dokument, dieses Testament und sieht nach, wie steht's hier. Und interessanterweise nennt man das, die Bibel auch das Alte und das Neue Testament. Also das soll für uns ein gutes Testament sein, wo wir aufschlagen können und lesen können, was sagt Gott, was verspricht er uns? Was ist eigentlich dein Erbe? Was verspricht Gott dir? Und eins der Versprechen ist, dass Gott sagt, ich bin, wenn du die Tür aufgemacht hast, bei dir alle Tage. Das ist ein langes Versprechen. Ne? Das ist ja so wie ein Eheversprechen, aber noch viel besser. Ja? Also ich bin bei dir alle Tage. Wo Gott sagt, wenn ich einmal in dein Leben gekommen bin, dann möchte ich auch in deinem Leben bleiben. Gott sagt jetzt nicht, heute geht es mir gut, heute warst du lieb zu mir, ich stehe zu dir und morgen ist das Wetter schlecht und ich habe zu scharf gegessen. Nee, meine Laune ist anders, ich kenne dich nicht mehr. In anderen Religionen, in Islam, heißt es ja Allah Akbar, also wie es Allah gefällt. Also wie es gerade passt. Sie haben auch ein anderes Gottesbild. Sie haben auch dieses Gottesbild von Abraham würde sich nicht festlegen. Er ist so erhaben, dass er sich nicht festlegen würde auf irgendwas, was die Menschen haben wollen. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied, dass Gott sagt, ich gebe dir ein Testament. Ich erkläre meinen Willen. Ich sage dir, dass ich dich liebe. Ich sage dir, ich bin bei dir alle Tage. Oder ich sage dir, ich gebe dir ewiges Leben, wenn du mir die Tür aufmachst. Also Jesus lehnt sich ganz schön aus dem Fenster als Gott, ja, und sagt alles, was er möchte und was er dir verspricht und was er dir verheißt. Und muss er das? Ich finde, nee, also als Gott muss er gar nichts. Aber er ist interessiert an dieser Beziehung. Er ist interessiert daran, mit uns in Beziehung zu leben. Also sein Versprechen lautet auch, ich gebe dir ewiges Leben. Ja, dass er das sagt. Ich meine, was für eine große Garantie kannst du haben? Also wenn Gott das zu dir sagt, wenn du mir die Tür aufmachst, gebe ich dir ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt ja, was heißt das konkret? Was passiert so nach der Beerdigung? Was denkt ihr? Wenn du in deinem Leben bewusst Jesus die Tür aufgemacht hast, wenn er durch diese Tür reingekommen ist, wenn er in dein Leben gekommen ist, was passiert dann nach so einer Beerdigung? Habt ihr da eine Vorstellung?
Ja, erstmal gar nichts und dann ist so diese Entrückung und da ist man dann noch mit dabei und dann ist erstmal das 1000-jährige Reich mit Jesus und auf der Erde und danach ist dann auch ein Himmel.
Was auch genau. Da gibt es einen Himmel, sicherlich. Genau, dann kommt eigentlich diese entscheidende Frage, hast du ihm die Tür aufgemacht oder nicht? Und das ist schon krass, dass dann mit dieser Frage, hast du diese Entscheidung bewusst getroffen oder nicht, dass das so viel Auswirkung hat, dass das so eine krasse Reichweite hat und dass Gott eben sich festlegt und sagt, wer auf der Erde sich für mich entscheidet, den nehme ich mit. Weil wir so gut sind, weil wir so perfekt sind, nein. Sondern Gott macht einen krassen Tausch mit uns. Wenn wir Ja zu seinem Sohn gesagt haben, dann schaut Gott quasi, wenn er auf dich schaut, auf deine Fehler schaut, dann schaut er eigentlich erstmal auf seinen Sohn. Und dann sieht er diese Liebe, die er zu seinem Sohn hat, diese Fehlerlosigkeit von seinem Sohn, das Opfer von seinem Sohn. Und das blendet es eigentlich komplett weg, was wir gemacht haben. Die Bibel sagt, unsere Schuld ist gelegt auf ihn und er trägt sie weg. Ich stelle mir vor, wie so eine krasse Säure, wie so ein Reinigungsmittel. Ja? Wenn unser Fehler, unsere Sünde da reingelegt wird, dann verschwindet es einfach. Oder ein starkes Licht, das tut jeden dunklen Fleck einfach wegbeamen, wegleuchten. Und ohne das hätten wir gar keine Chance. Ohne das hätten wir gar keine Chance, vor Gott ihn zu beeindrucken oder irgendwie die Tür aufzubrechen. Jemand hat auch ein schönes Bild geprägt, hat gesagt, das Leben in dieser Welt ist wie der Einband und die Titelseite. Jetzt endlich beginnt das erste Kapitel der großen Geschichte, die keiner auf der Erde je gelesen hat. Sie hört nie auf, jedes neue Kapitel ist besser als das vorherige. Und das, so beschreibt er das Leben mit Gott danach. Also wir leben ja eigentlich hier, gibt auch ein anderes Bild von der Schnur. Wir leben, wenn du jetzt eine Schnur hättest, die jetzt 2 Meter lang ist, dann haben wir so dieses Gefühl, okay, die 2 Meter könnten so 40, wenn es kurz ist, 50, 60, 80 Jahre sein. Ja? Wir denken, das ist es, diese Schnur, das ist so, womit wir handhaben, wofür wir uns versichern, wie wir unsere Finanzen versuchen einzuplanen, unsere Zeit, unsere Urlaube, unsere Reisen, alles. Wir denken, dass diese Schnur ist es, aber eigentlich ist dieses Leben, so wie Gott es beschreibt, so dieser Anfang, diese Schnur, und das Eigentliche kommt danach. Das ist natürlich für uns sehr schwer vorstellbar. Aber ich finde auch dieses Bild gut, wie gesagt, das Leben auf der Erde ist die Titelseite und das Einband. Und das eigentliche Abenteuer kommt noch. Für uns hier in dieser Welt, also in der westlichen Welt, ist das, finde ich, schwer, weil wir jeden Tag das Gegenteil gepredigt bekommen. Ich merke zum Beispiel bei Christen in China, die starke Verfolgung erleben, die für ihren Glauben leiden, ist das ein super, mega Trost, ja. Wenn die irgendwo im Gefängnis sitzen, für ihren Glauben und sagen, hey, egal, wir sind bei der Titelseite, wir sind beim Einband. Und dieses Leben ist nicht alles, was wir hier haben. Und das Eigentliche kommt ja noch. Das Gute kommt ja noch. Ja. Es kommt darauf an, wo man gerade, welche Wirklichkeit man ist. Aber das Testament von Gott steht fest, dass er sagt, das Beste kommt noch. Das Beste ist noch vor uns. Wir machen nur so viel Sorgen über hier und jetzt. Bin ich gesund? Werde ich alt? Werde ich gesund alt? Ja. Und Gott sagt, mach dir nicht Gedanken über das hier, sondern es gibt was anderes, es gibt was Besseres. Und richte deinen Blick darauf aus. Gott sagt uns auch, dass dieses Geschenk, dass wir durch diese Tür gehen können, umsonst ist. Ganz ehrlich, wie viel gibt es im Leben umsonst, was gut ist?
Fast nichts.
Fast nichts, oder? Wir suchen doch immer den Haken. Ja, okay, umsonst, aber wo wollen die uns cashen? Wo holen die das wieder ein? Wo haben die einen Profit von uns? Und dass Gott sagt, ich gebe mein Bestes, ich gebe meinen Sohn, ich bezahle mit ihm alle menschliche Schuld, das ist schon eine Investition, ja, in unser Leben. Aber genau diese Investition hat Gott gewollt und auch ja, investiert. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 12, ich lese es mal vor, steht, denn der ohne jede Sünde war, ohne jene Sünde war, also Jesus hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Gott hat deine Sünde, meine Sünde weggenommen und uns dafür Gottes Gerechtigkeit gegeben. Wie so ein, stell mir das so vor, wie wenn du vor Gericht kommst und du hast echt viel Böses getan und auf einmal kriegt der Richter die falsche Akte. Er kriegt nämlich die Akte von Jesus. Und er schlägt diese Akte auf und er sieht, der ist doch völlig in Ordnung. Ist doch ein Musterknabe, Mensch, das ist doch ein super Mensch. Also ich finde gar keinen, das ist nicht mal ein Strafzettel. Also wir bekommen quasi seine Gerechtigkeit, aber irgendjemand muss die Strafe bezahlen. Irgendjemand muss ja dafür einstehen und er quasi kriegt ganz viele Akten und die Akten würde ich nicht haben wollen. Für die er sozusagen bezahlen muss. Also es ist ein Geschenk, aber es ist kein billiges Geschenk, denn es hat jemand was gekostet, es hat Jesus sein Leben gekostet. Aber dieses Geschenk muss empfangen werden. Und damit wir es empfangen, braucht es Umkehr und Glauben. Also Umkehr ist, du läufst dein Weg im Leben und denkst, alles ist super, und auf einmal klopft Jesus in dein Leben an und sagt, du, ich habe eigentlich was Besseres für dein Leben vor. Geh doch bitte, schalt in diese Richtung in deinem Leben, geh bitte in die andere Richtung. Hör auf mich, was ich dir sage. Lass mich dein Navigationssystem sein. Lass mich dir neue Routenvorschläge geben. Lass mir dir ein neues Leben zeigen, ein besseres Leben, ein Leben, das Gott groß macht und nicht dich selbst groß macht. Also ein Routenwechsel. Ja, manchmal sagt das Navi, was sagt es, wenn wir uns verfahren haben?
Bitte wenden.
Bitte wenden, ja. Und wenn es ein paar Mal hintereinander sagen, bitte wenden, dann ist nicht so gut. Und Gott will genau das. Gott will in dein Leben hineinsprechen und Gott will immer wieder sagen, bitte wenden. Du, und das ist auch keine Schande, ich meine, Gott will, dass du ans Ziel kommst, ja. Gott will, dass du mit deinem Leben ans Ziel kommst, dass du an gute Ziele kommst. Ein Mensch, der zum Beispiel heroinsüchtig ist oder drogensüchtig, was würde da Gott sagen?
Hör auf damit.
Du machst dich kaputt, du machst dich unglücklich, du machst andere Menschen damit unglücklich. Hör auf damit. Wäre das eine Freiheitsberaubung oder eine...
Das ist eine freie Entscheidung.
Ja, aber... Ich meine, was will Gott damit? Will er das Gute von den Menschen oder will er ihnen reinreden?
Nein, das Gute.
Er will das Gute. Er guckt, hey, was ist das Optimale für uns? Was ist das Gute? Er hat den Weitblick, er kann in die Zukunft schauen. Er will uns frei machen, er will, dass wir frei entscheiden können. Dass wir nicht von Sünden, von Süchten und von anderen Dingen gekettet sind oder verschnürt sind. Gott will, dass wir dieses Geschenk empfangen und zwar durch Richtungswechsel, durch Umkehr, durch Vertrauen auf ihn. Früher war Heiraten ein Akt des Glaubens. Also früher hast du diese Menschen gesehen, du dachtest echt gut von ihm, dann hast dich vor so einen Altar gestellt und hast wirklich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es was richtig Gutes wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person mich liebt, ich kann mir vorstellen, dass diese Person mich pflegt, wenn ich krank werde, dass diese Person im guten wie in schlechten Tagen zu mir steht. Das war, wusstest du das? Hattest du eine Garantie dafür? Nein, in dem Moment braucht es ja letztendlich Vertrauen in die Person, die du vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig lang kanntest. Das ist so ein bisschen vergleichbar damit. Ja? Wir tun etwas, wir treffen eine Wahl. Wir kennen aber auch diese Fälle, wo Leute 10 Jahre zusammen sind und sie würde sich das wünschen, dass er endlich mal zieht und er zieht nicht. Ne? Oder andersherum. Und irgendwie hat man das Gefühl, da fehlt irgendwie das Vertrauen. Ne? Da ist irgendwie das Vertrauen enttäuscht. Oder man hat negative Erfahrungen gemacht und sagt, du, ich möchte nicht nochmal enttäuscht werden. Ich bin zögerlich, da zu vertrauen. Und Gott sagt, ich möchte, dass du dich bewusst für mich entscheidest. Ich nehme jetzt mal das Bild, ich möchte nicht einfach so mit dir zusammenleben. Wenn es passt, dann passt es. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Sondern ich will schon eine Verbindlichkeit. Ne? Und ganz ehrlich, wir wünschen uns das auch für eine Beziehung. Also meine Kinder brauchen das, dass die wissen, der Papa kommt nach Hause oder der Papa wird da sein oder der wird wieder auftauchen. Okay, der ist eine längere Zeit vielleicht nicht da, aber dann wird er sich hoffentlich danach wieder Zeit nehmen und wieder präsent sein. Und dann kann die Beziehung gut sein und sich entwickeln. Wenn er aber sagt, na, wenn du nicht lieb bist, dann komme ich nie wieder. Ach, das ist furchtbar. Ja. Das sollte man nicht machen bei Kindern, weil es die Beziehung wirklich kaputt machen kann. Und Gott sagt, ich möchte echt einen festen Platz in deinem Leben haben. Es gab einen Künstler, ganz früher schon, also vor letzten Jahrhundert, und dieser Künstler hat er ist auf einem Seil über eine Schlucht drüber gelaufen. Und andere Leute standen, und ohne Absicherung, Leute standen am Rand und haben das natürlich bewundert, gesagt, wow, das ist Hammer. Dann hat er den Schubkarren genommen und ist mit dem Schubkarren auf dem Seil hin und zurück gelaufen. Die Leute haben gesagt, wow, haben geklatscht, super. Dann hat er einen Kartoffelsack genommen, in den Schubkarren genommen und ist mit dem Kartoffelsack einmal komplett hin und einmal komplett zurück, ohne Absicherung. Die Leute waren natürlich total außer sich. Und eines Tages kam ein wichtiger, wie ein König, kann man sagen, also jemand, der wirklich angesehen war. Und er hat gesagt, also das, was du kannst, das ist ja super. Und er hat gesagt, ja, vertraust du mir? Er sagt, ja, wie vertraust du mir? Ja, steig du doch in den Sackkarren ein und ich schieb dich doch rüber. Er sagt, ja, warum soll ich das machen? Er sagt, ja, du hast doch gesehen, wie ich im Schubkarren rüber bin, ja? Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen, wie ich einen Sack Kartoffeln und Schubkarren drüber bin? Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sagt, also es ist doch möglich. Also du wiegst ja auch nicht mehr wie der Sack Kartoffeln. Es ist doch möglich, dass ich mit dir darüber komme. Und dann hat er natürlich nachgedacht, letztendlich glaube ich jemandem, dass er das kann, oder glaube ich ihm und hau mich in den Sackkarren rein und mach das mit mir? Das eine ist zu glauben, dass es Gott gibt, irgendwo zu glauben, ja. Und das andere ist zu sagen, Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Gott, ich entscheide mich dafür, die Beziehung mit dir anzufangen. Gott, ich weiß vielleicht noch nicht in dem Moment ganz genau, was es mir bringen wird. Gott, ich weiß vielleicht noch nicht genau, welche Konsequenzen es für mich hat. Gott, ich weiß vielleicht in dem Moment noch nicht, was du alles von mir willst, was sich ändert. Ich weiß nicht, was es mit meinem Leben macht. Ich weiß nicht, wie es meine Entscheidung beeinflusst. Aber ich habe gesehen, vielleicht, was du bei anderen Menschen gemacht hast, und ich entscheide mich auch dafür, das zu wagen. Ich entscheide mich dafür, dieses Abenteuer einzugehen. Das wäre das, was, glaube ich, die Bibel auch mit Glauben bezeichnet, zu sagen, jawohl, Petrus, der ging aus dem Boot aufs Wasser und ist über das Wasser gelaufen zu Jesus. Ja? Und irgendwann kam er ins Zweifel und er ging in dem Moment unter, aber hey, der hat das Boot verlassen, hey, der ist über Wasser gelaufen. Es gibt nicht so viele, die das gemacht haben. Wir müssen jetzt nicht übers Wasser laufen, aber weißt du, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich kenne mein Leben ohne Gott, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, welche Möglichkeiten ich habe, und jetzt entscheide ich mich auch für was Neues. Jetzt entscheide ich mich für Gott eben doch in mein Leben reinzulassen. und ihn kennenzulernen und zu gucken, ob er mich enttäuschen wird oder ob er seine Versprechen halten wird. Und ihr merkt dann vielleicht schon, wann kann man so eine Entscheidung treffen? Ich finde, so eine Entscheidung kann man treffen, wenn man wirklich bei vollem Geiste ist. Also für mich wäre das gut, wenn ich jetzt nicht zu krank bin, also mit 80 oder mit 90 auf dem Sterbebett. Da fällt es manchmal schwer, gute Entscheidungen zu treffen, oder? Da sind manchmal die Leute auch nicht mehr so ganz bei sich. Und als Kind, also kannst du mit 8 Tagen so eine Entscheidung treffen? Kannst du mit 1 Jahr so eine Entscheidung treffen? Also mein Jahr sagt immer nur, dö, heißt so viel wie ich will oder das, was mir gerade drauf zeigt. Mehr kriege ich aus ihm nicht raus. Und wenn er schreibt, dann will er entweder essen oder seine Windel ist voll oder keine Ahnung was. Ich weiß es noch nicht mal. Irgendwann fängt er hoffentlich an zu reden. Dann kriege ich eine Ahnung davon. Aber das kann er ja ganz schwer in diesem Moment sich für eine Entscheidung, also für eine Beziehung entscheiden. Kann, würde ich dann auch nicht ganz für voll nehmen, oder? In dem Moment. Also. Und als Eltern wissen wir, dass nicht alles, was unsere Kinder wollen, gut für sie ist, ja. Sonst würden sie ja jeden Tag nie schlafen gehen und bis in die Nacht Schokolade futtern, ja. Und wir wissen als Eltern, das ist nicht wirklich das, was sie brauchen. Die dritte Sache, also wir wissen, es gibt Gründe, zu glauben. Ein Grund ist dieses Testament, was Gott uns gelassen hat, was uns zeigt, was Gott uns verspricht. Und da drin können wir jeden Tag neue Versprechen und Zusagen Gottes und Details dieses Testamentes entdecken. Deswegen ist es so wichtig, zu wissen, was da drin steht, damit du auch weißt, was sind deine Rechte, was sind deine Pflichten, was sind deine, das sind die Versprechen, die Gott dir gibt. Worüber kannst du mit Gott reden, mit ihm beten, sagen, Gott, aber da steht doch, du hast doch das und das versprochen. Deswegen ist es so gut, dieses Testament jedes Mal regelmäßig sich anzugucken. Eine andere Sache, warum wir auch wissen, dass wir Christ sind, oder wodurch wir wissen, dass wir Christ sind, ist durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist natürlich die Frage, Heiliger Geist, das kommt so ein bisschen in euren Kopf da auf, unter dem Thema Heiliger Geist. In Galater 5, Vers 22, schlag das mal auf. Galater 5, Vers 22, so Spitzhinten an der Seite. Galater 5, Vers 22. Bitte?
889.
8. 8, 8, 9. Danke, ich habe verkehrt die deutschen Zahlen. 8, 8, 9. 8, 8, 9. 8, 8, 9. Galater, groß 5, klein 22. Dort wird geschrieben von einer Frucht, des Geistes. Also der Geist gibt eine Frucht, der Geist Gottes gibt eine Frucht. Und wie sieht diese Frucht aus? Wie schmeckt diese Frucht? Schmeckt sie eher wie ein Apfel oder eher wie eine Orange oder eher wie eine Traube? Und was ist das für eine Frucht? Hier wird sie beschrieben, wie sie ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also Gott sagt, wenn du mir die Tür in deinem Leben aufmachst, wenn ich in dein Leben reinkommen kann, wenn ich in dein Leben eintreten kann, dann tue ich quasi meinen Samen meines Geistes in dein Leben reinpflanzen. Und wenn dieser Samen eine gesunde Entwicklung macht auf dem Nährboden deines Lebens, dann kommt Frucht dabei raus. Dann verändert sich dein Leben, dann so wie eine Veredelung von einem Baum, ja. Dann kommt da was dazu und wenn dann Menschen mit dir zu tun haben, wenn Menschen mit dir telefonieren, wenn Menschen mit dir Geschäfte machen, wenn Menschen mit dir im Gespräch sind, dann schmecken die etwas. Und was schmecken die? Oder wenn sie mit dir in einer Beziehung sind, was schmecken diese Menschen? Und das sind diese Eigenschaften, ja. Und ich finde, die klingen echt gut. Also wenn jeder von uns kann vielleicht sehen Dinge, die bei ihm schon richtig gut entwickelt sind, ja, und kann andere Dinge erkennen, wo er sagt, also das, die Frucht ist ja noch am Kommen, ja, also die hat ja echt noch Potenzial. Und das ist aber das Gute, dass Gott sagt, diese Frucht, das ist das, was ich durch meinen Geist in dich hineinlege. Und ich gebe dir die Zeit auf dieser Erde, und ich möchte während dieser Zeit dich da entwickeln. Ich möchte in dieser Zeit an dir arbeiten. Ich möchte, dass du in diesen Bereichen wächst. Ich möchte, dass du dazu nimmst. Ich möchte sogar, dass Menschen, die früher vielleicht nur an sich gedacht haben, die total selbstsüchtig waren, durch mich verändert werden, dass sie zu Menschen werden, die sich um andere kümmern. Dass sie selbstlos werden. Oder Menschen, die ganz stolz auf sich selbst waren. Oh, ich bin der Beste. Dass sie dann durch meinen Geist zu Menschen werden, die andere ermutigen und für andere jubeln und andere anfeuern und sagen, jawohl, du schaffst es, du bist super, Gott hat tolle Gedanken über dich. Also dieser Wechsel, und du kannst es mit all diesen Eigenschaften durchspielen. Und Gott sagt auch, versuch dich nicht selber zu verändern. Versuch nicht selber gut zu werden, und wenn du perfekt bist, dann kommst du zu mir, sondern pflege diese Beziehung mit mir. Ich würde so vergleichen, wenn du, nimm dieses Beispiel von der Ehebeziehung. Wie viele Menschen haben sich positiv verändert durch den Partner? Da gibt es Leute, die waren früher in der Schule schüchtern, und dann haben sie geheiratet, und durch den Partner sind sie auf einmal selbstbewusst geworden, als Beispiel nur. Ja, oder die Eltern haben gesagt, aus dir wird nichts, du bist doof. Und dann durch den Partner haben sie entdeckt, Mensch, ich habe Fähigkeiten, ich habe Gaben, ich kann selbstbewusster werden. Diese Veränderung, und Gott sagt, ich möchte noch eine viel bessere Veränderung in dir hervorwirken. Mein Geist, wenn mein Geist an dir arbeitet, dich verändert, dann ist das ein Beweis dafür, dass du zu Gott gehörst. Und es wäre super, wenn alle Christen diese Schule freiwillig mitmachen würden, ja, wenn alle Christen diesen Prozess durchgehen würden. Leider bleiben wir manchmal stecken, manchmal entwickeln wir uns auch zurück, aber Gott sagt, eigentlich ist das sein Plan für uns. Eigentlich steckt, hat er diesen Samen in uns reingelegt, wenn wir diese Tür zu ihm aufgemacht haben. Also in meinem Leben war das und ist das immer noch so, dass ich merke, dass es Gott gibt, dass ich ein Christ bin, in dem Gott in diesen Bereichen zu mir redet, in dem Gott mich in diesen Bereichen korrigiert. Ich kann ganz vieles von Gottes Reden darauf zurückführen, wo Gott mich einfach von meinem falschen Weg abbringt. Ich denke da an so eine Situation, da hatte ich mich gerade mit meiner Frau gestritten, und ich war tief davon überzeugt, dass ich im Recht bin. Soll ja vorkommen. Und ich bin zur Mülltonne gelaufen, so gemäß dem Motto, ich verlasse mal den Raum, weil es mir gerade sowieso zu viel, und dann kriege ich erstmal einen klaren Kopf. Die hat ja eh keine Ahnung, so ungefähr. Und dann bin ich an diese Mülltonne gelaufen, und ich hatte jetzt nicht so viele solche Erlebnisse, aber es war wirklich so in meinem Inneren dieses Gefühl, dass da einer zu mir redet, du A... geh zurück und entschuldige dich, du. Denk nicht länger drüber nach, wer was falsch gemacht hat, sondern es ist jetzt deine Aufgabe, zurückzugehen und dich zu entschuldigen. Und es war eine Situation, wo ich einfach wusste, da ist Gott, der zu mir in dem Moment redet und der was Besseres will. Ich kann natürlich meinen Kopf durchsetzen, ich kann natürlich mein Ding machen, ich kann natürlich die Situation nach meiner Art gestalten. Oder ich kann sagen, naja, wie will ich mit ihm argumentieren? Ja, also es ist ein bisschen. Und ich hatte in der Situation, war es eine gute Entscheidung, gleich zurückzugehen, war es eine gute Entscheidung, gleich nicht rumzumachen, sondern zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe da völlig übers Ziel hinausgeschossen, ich habe da überhaupt nicht das gelebt, was eigentlich ich leben sollte, oder mit Menschen um mich herum. Und das ist für mich so ein Zeichen von lebendiger Beziehung. Du kennst es selber, Menschen, die nah an dir dran sind, die sagen dir auch Dinge, die unbequem sind, oder? Knallhart. Also weil, einige hier sind verheiratet, also wenn man wirklich den anderen regelmäßig sieht, dann passiert das ja am laufenden Band, oder? Also dass es nicht nur heißt, oh, du bist super, ändere dich bloß nicht, alles ist klasse, Mensch, wenn ich so wäre wie du, wäre, oh, Hammer. Ja? Die Realität ist doch, dass man sehr, sehr oft dann einen Spiegel vorgehalten bekommt und dass man an vielen Stellen sieht, dass das nicht so toll war, was man da gebracht hat. Und dass es dem anderen nicht immer gut getan hat, obwohl es so oder so mal gedacht war. Und stell dir mal vor, da verheiratet oder nicht verheiratet, Single, wie auch immer, jemanden an der Seite zu haben, der ein Interesse an dir hat und immer wieder zu dir kommt und dir sagt, ich liebe dich, daran gibt es keine Frage, ich liebe dich und lass uns doch bitte die und die Baustellen angehen. Ich liebe dich, aber lass uns doch bitte die und die Sachen verändern. Das ist für mich eigentlich das Schönste an meiner Beziehung zu Gott, dass das, wenn ich an ihm dranbleibe, dass das regelmäßig passiert, dass er regelmäßig mir aufzeigt. Manchmal zeigt er mir ganz viele Baustellen auf, aber da bin ich ihm so dankbar, dass er nicht sagt, guck mal, so doof bist du, sondern dass er sagt, okay, das sind all die Baustellen, aber weißt du was, es reicht mir eigentlich, wenn wir uns jetzt diese Baustelle vornehmen. Da wirst du genug Kraft lassen. Und wir gucken uns jetzt mal die Baustelle an und arbeiten an der. Und wenn du da mal laufen gelernt hast, dann gehen wir zur nächsten Baustelle. Und ich habe das Gefühl, da ist ein Partner an meiner Seite und der überfordert mich nicht. Und der geht mit mir Stück für Stück durch. Und ich verändere mich. Und manche Dinge werden besser, bei manchen Dingen werde ich wieder schludrig und sag mal so ein bisschen wie Haus renovieren, ja. Bist du an der einen Ecke, die ist schön geworden, ja. Jetzt manchmal schon in der anderen Ecke gibt's Risse. Aber das ist okay. Das ist ja lebendig. Das ist das Zeichen von Beziehung. Und so ein Interesse hat Jesus auch an dir, hat Gott auch an dir. Er möchte dein Herz, er möchte die Beziehung zu dir und er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Das ist wie wenn du ein Haus hast und alles ist so, wie du es haben möchtest und dann heiratest du. Und was passiert? Für die, die diese Erfahrung gemacht haben, was ist, wenn dein Partner in dein Jugendzimmer kommt? Ja, man sagt also, die Farbwahl, wie konntest du nur, ja? Oder das ist peinlich, Hello Kitty, Puppen über dem Bett oder so, ja? Da möchte ich nicht schlafen, das muss weg. Oder ich möchte nicht in einem Ferrari-Bett schlafen oder sowas, ja? Das ist nicht mehr, ja? Und da werden auf einmal Farben gewählt und Dekorationen gewählt, wo du sagst, lass uns diskutieren, ja. Lass uns drüber reden, ja. Ich will mich auch wohlfühlen. Ja, und mit Gott ist es nicht anders. Gott will in unser Leben reinkommen und er will Veränderung bringen, aber er hat das Beste vor. Also so würde ich das umschreiben. Wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Dass da auf einmal einer kommt und Dinge verändern will. Jemand hat zu mir gesagt, weißt du, ich brauche Jesus nicht, weil ich habe Gott in mir ganz tief drin. So tief drin spüre ich Gott. Und da habe ich eine einfache Frage gestellt. Da habe ich gesagt, du, hat dieser Gott in dir drin dir jemals widersprochen? Weil wenn er dir nie widerspricht, dann habe ich starke Zweifel daran, dass er lebendig ist und dass er wirklich Gott ist. Weil meinen Gott erlebe ich so, dass er mir ganz oft widerspricht. Dass ich denke, dieser Weg ist gut und dieser Weg ist super und der ist klasse. Und dass Gott dann kommt und sagt, lass uns nochmal drüber reden. Lass uns nochmal drüber nachdenken. Ich habe da bessere Alternativen. Oder hast du sie noch alle? Wie kannst du nur, ja? Also diese Stimme in mir selbst, die immer mit mir einverstanden ist, das ist wie schlechte Freunde. Hast du so Freunde, die immer derselben Meinung sind wie du? Und egal welchen Mist du denen erzählst, finden die das noch gut? Ich würde sagen, das sind keine guten Freunde, oder? Also manchmal wissen wir so Leute, wenn wir die anrufen und uns über die und die Person beschweren, dann finden die das auch gut. Das kann man ja so ein bisschen aussuchen, ne? Weißt, die beschweren sich ja auch über die Politik oder was auch immer oder über den Nachbarn. Dann rede ich mit ihm, dann haben wir Gemeinschaft. Aber viel wertvoller sind auch die Freunde, die sagen, du, schau mal, ne? Das könnte auch was mit dir zu tun haben, ne? Das Problem. Oder schau mal, der andere ist nicht so böse, wie du es gerade siehst. Ja? Die Medaille hat doch zwei Seiten. Also das sind in meinem Leben zumindest die wertvolleren Freunde, die sich auch trauen, mal reinzugreifen und zu sprechen. Nicht um was zu zerstören, sondern anzuhalten. Ja, soweit.